Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe heute einige wenige Verse ausgesucht. Eigentlich geht es los mit den Versen 1. Könige 19 ab Vers 3. Und ich habe nur die letzten Verse ausgesucht, aber ich lese euch das Ganze jetzt vor und dann merkt ihr gleich, wenn ich da angekommen bin, was ihr in der Hand habt. Es geht los mit Gottes Wort. Wir stehen vor Gottes Wort auf. Da fürchtete sich Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kräfte der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Erdbeben und der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Wegs. Tja, Herr, nun danken wir dir für dein Wort und bitten dich, dass es in dieser Stunde lebendig ist und dass du selbst jetzt sprichst. Du weißt, was wir brauchen, und darum bitten wir dich jetzt. Amen. Wir nehmen Platz. Es ist genug. Der erste Punkt heißt: Auch der Stärkste hat einmal genug. Elia: Ich habe geeifert um den Herrn, den Gott Zebaoth, und. Und dann stimmt er dieses ganze Klaglied an. Elia hat genug. Das stimmt ja, was er hier zu Gott sagt. Dass er geeifert hat für Gott, dass er in Lebensgefahr ist, dass man ihm nach dem Leben trachtet. Das stimmt ja, dass er Gewaltiges getan hat in diesem gottlos gewordenen Volk, unter einem gottlosen König und einer noch gottloseren Königin. Und die Geschichte, die hier vorweg gegangen ist, das ist die ergreifende Geschichte, wo er und die Baalsbriefe auf dem Berg Karmel, da bei Haifa, ihre Opfer zubereiten, darum beten. Und die 450 vor Baal haben das Opfer fertig bereitet, und jetzt soll das Feuer vom Himmel fallen und das Opfer verzehren. Und das soll das Zeichen sein dafür, auf wessen Seite nun eigentlich Gott steht. Und die 450 Baalim-Priester, die tanzen da um dieses Opfer herum und ritzen sich und bluten. Sie kommen in Ekstase, aber es passiert nichts. Und da lässt Elia noch einmal Wasser über sein Opfer gießen. Nochmal Wasser. Und Gott lässt Feuer vom Himmel fallen und nimmt das Opfer an. Und das Volk staunt. Das hätte ich auch gestaunt. Sogar der König wird bewegt Und die falschen Priester werden anschließend ausgerottet, werden alle umgebracht. Und der König kommt nach Haus, um seiner Frau zu erzählen, was so Großes passiert ist. Und dieser König, der gerade auf dem besten Weg ist, sich wieder zu Gott zu wenden, der wird vor den Augen seiner Frau ein kleines Wichtelmännchen. Er dreht alles wieder um. Und die Frau sagt, das hat der Elia gemacht, das soll er mir büßen. Und bis morgen werde ich ihn vernichten und töten, wie er alle meine Priester getötet hat. Ein umwerfender Mann, dieser Elia. Denn die Vollmacht Gottes Großes bewegt, so groß, dass das Volk zum Staunen kommt. Und jetzt ist er auf der Flucht. Auf der Flucht vor einer Frau. Ja, das wissen wir ja nun aus langer Erfahrung. Das passiert ja manchmal, dass Männer vor Frauen flüchten. Und manchmal passiert es auch, dass Frauen ihren Mann stehen und die Männer nur Männlein sind. Aber hier geht es um Mord und Totschlag. Und Elia hat genug. Er flüchtet, er haut ab. Psychologen würden sagen, er hat eine Erschöpfungsdepression. Nach der ganzen Anstrengung, die er auf dem Karmel gemacht hat, Erschöpfungsdepression. Und die Isabel, die Königin, die wird sich nur gefreut haben. Das war doch nur Wasser auf ihre Mühlen. Wo ist er denn nun, der tolle Prophet Jahwes? Wo ist denn nun der Gott, der ihn schützen kann? Und da wird sie sich kaputt gelacht haben, so wie die Welt sich immer kaputt lacht, wenn sie sieht, wie die Kinder Gottes Niederlagen erleiden. Elia flüchtet in Richtung Wüste. Sein Diener lässt er in Beersheba zurück, denn er ist sich nicht sicher. Und Zeugen braucht er auf diesem selbstgewählten Weg. Den hat Gott ihm nicht vorgeschrieben. Sicherlich nicht. Wahrscheinlich wollte er in die Wüste nur zum Berg Horeb, dorthin, wo Gott seinem Volk das Gesetz gab. Aber ob er sich klar machte, welchen Weg er da eigentlich ging, das ist genau die Straße gewesen, mit jeder Biegung und mit jedem Stück Strecke, die Gott sein Volk aus Israel herausgeführt hatte, aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Das war die Freiheitsstraße Israels. Und nun hat die Geschichte einen Haken. Elia geht diesen Weg zurück in die falsche Richtung. So ist das noch immer gewesen, dass wer sich von Gott nicht in Dienst nehmen lässt und wer vor dem Dienst Gottes flüchtet, immer auch in der Gefahr steht, Gott zu verlieren. Es geht nicht nur um ein bisschen Christ sein, um ein bisschen Dienst für Gott, um ein bisschen Zeuge sein in der Welt, für die gute Nachricht des Evangeliums. Es geht um viel mehr. Die Freiheitsstraße kann man auch rückwärts gehen, in die Gefangenschaft. Man steht dann ganz schnell in der Gefahr, Gott selbst zu verlieren. Ich kann Elia ja verstehen, dass der keine Lust mehr hatte. Ich habe keinen Bock mehr, da kommt ja doch nichts bei heraus. Ich kann ihn verstehen. Gerade nach so einem großen Tag, da kommt in besonderer Weise die Anfechtung. Nun gebrauche ich ein Wort, Anfechtung, dazu muss man Christ sein, um das zu verstehen. Und das wissen noch nicht einmal alle Christen, was Anfechtung ist. Also ich versuche es mal ganz kurz zu erklären. Ich sitze abends an der Predigt an meinem Schreibtisch, 8:30 ungefähr, da klingelt es an der Tür, ich gucke auf die Uhr, eine ungewohnte Zeit. Geht zur Tür, mach sie auf, da stehen vor mir zwei, aber nicht in friedlicher Absicht, sondern eine Maske vorm Gesicht und eine Pistole in der Hand. Die wollten rein und ich wollte sie nicht reinlassen. Hab gleich die Tür zugeknallt, das war ein Linkshänder, da hatte ich die Pistole so ein Stück vor der Nase. Sie roch nach Schmauch, das heißt, sie war schon gebraucht. Und dann ging das hin und her und ich schrie ganz laut, dass meine Frau die Polizei ruft und alles und so weiter. Dann kam auf einmal der Küster hinterher, der das von drüben gesehen hatte, und wunderte sich, was da passierte, und dann hauten sie ab. Dauerte dann lange, bis die Polizei da war und. Also, was war da passiert? Da wollten zwei mit Waffengewalt eindringen. Mit Waffengewalt eindringen. Das ist Anfechtung. So versteht das die Bibel. Mit Waffengewalt eindringen. Predigt schrieb ich, weil ich am nächsten Tag in Siegen vor einem großen Kongress vor mehreren hundert Leuten predigen musste. Da hatte ich dann gleich einen guten Einstieg. Wer zu Christus kommt, der bekommt nicht die Ruhe verschrieben, sondern die Ruhe auf dieser Erde haben die, die der Teufel sowieso schon hat. Nicht der Leiden, nicht der Stress, nicht die Überforderung im Glauben sollte Not machen. Nein, alle Alarmglocken müssten schrillen, wenn du das alles nicht hast. Wann lässt der Teufel einen in Ruhe? Doch nur dann, wenn er einen sowieso hat und wenn man nicht tut, was Gott sagt. Ich kann Elia verstehen, so ein hervorragender Mann, der vorne an der Spitze steht, der ist natürlich besonders angefochten, das ist ja ganz klar. Und wie er dort predigt und zur Buße ruft und sich alleine fühlt und weit und breit ist kein anderer zu sehen, der sich zu Gott hält. Ich habe in meinem Leben, und ich bin nicht ein besonderer Mann wie Elia, ich habe es nicht nachgezählt, hunderte, tausende von Predigten gehalten, hunderte von Gesprächen gehabt, hunderte von Trauerfeiern gehabt, hunderte von Konfirmandenstunden gehabt. Und jedes Mal habe ich dann irgendwann gedacht, jetzt ist es da, das ist der Durchbruch. Jetzt ist es nicht mehr so ein mühsames Klein-Klein, wo man es den Menschen ins Herz legen muss, dass sie an ihrer Lebensbestimmung nicht vorbeilegen, dass sie doch bitte das Angebot von Jesus wahrnehmen, dass sie gerettet werden können, dass sie das Leben überhaupt erst bei Christus finden. Das ist der Durchbruch. Aber er war es nicht. Bis auf den heutigen Tag nicht. Ich bin überhaupt nicht damit zufrieden und getröstet, dass zu uns ein paar Leutchen mehr kommen, als das üblicherweise in Bremen der Fall ist. Ich will das hier nicht ausführen im Einzelnen. Ihr könnt euch ja selbst umsehen, wenn ihr euch das antun wollt. Unter den Blinden ist der Einäugige bekanntlich König. Was heißt das denn, wenn bei uns die Kirche voll ist und ein paar hundert Leute hier sind? Und ganz Bremen hat 550.000 Einwohner. Und wo ist der ganze Rest? Die passen nicht alle nach Martini, das weiß ich auch. Aber die passen andere Kirchen. Aber wo ist der ganze Rest? Das ist doch kein Durchbruch, den wir hier haben. Das wäre der Anfang, ein Geschmäckle. Ihr könnt froh und dankbar sein für jeden Einzelnen, der zum Glauben findet. Und wir freuen uns mit dem Himmel, denn im Himmel ist Freude über einen jeden Sünder, der Buße tut, über jeden. Aber den Durchbruch, dass hier etwas Entscheidendes geschieht, dass hier etwas ausgeht, so wie es in den Erweckungsbewegungen der Fall gewesen ist, diesen Durchbruch haben wir noch nicht erlebt. Wenn ich nach Hermannsburg fahre und sehe, was Louis Harms dort bewirkt hat mit der Erweckungsbewegung, oder Minden-Ravensberg, Volkening, oder aus Friesland, Remmer Janssen, da wurde ein ganzes Volk erfasst, da wurden Sitten und Gewohnheiten umgekehrt, aus einem verlotterten und verhurten Leben eines Volkes wurde etwas Neues. Und unser Volk heute hätte es dringend nötig. Dringend. Das haben wir bis jetzt nicht erlebt. Darum können wir nur weiter beten und das Evangelium weiter sagen und es bezeugen. Und jeden, der diesen Kampf mitkämpft, sei es auf der Kanzel, wie es der Pastor tun muss, oder sei es zu Hause in der Stille, wo man nur, in Anführungszeichen, die Hände falten kann und betet an dieser Stelle in der Schlacht um das Reich Gottes, jeder, der in dem Kampf um den Menschen mitsteht und betet, dass Gott Wunder tut, jeder weiß, der so mitkämpft, auch um die Anfechtungen, aber auch nur der. Und er weiß sofort, wie leicht man dann müde werden kann. Das geht gar nicht darum, dass man zweifelt, ob Gott der Herr ist, der letzte Sieger auf dieser Erde. Da steht geschrieben und es wird so sein, dass jedes Knie sich beugen wird vor dem allmächtigen Gott. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Jedes Knie auf dieser Erde, jeder, der vor uns gelebt hat und jeder, der nach uns lebt, wird sich am Ende beugen vor unserem Herrn. Das ist nicht der Zweifel, nicht die Anfechtung, sondern dass man dann keine Lust mehr hat, diesen schweren Kampf noch weiter auf sich zu nehmen, dass man dann sagt, es ist genug, Herr, es ist genug. Da hat man sich voll eingesetzt und voll hineingegeben, viel Eigenes ist mit hineingekommen. An Kraft, an seelischen, an leiblichen Kräften, das ist verbraucht, da hat man keine Lust mehr. Das kenne ich gut, von mir, aber auch von anderen. Das habe ich oft gehört, wenn es dann heißt, jetzt sollen doch einmal die anderen die Arbeit tun. Oder die Verstockung in unserer Gegend ist so groß, das lohnt sich einfach nicht. Das ist ein hartes Pflaster. Und was es dann für 1000 Worte gibt, womit man den Misserfolg dann rechtfertigt. Und wenn diese Müdigkeit über die Diener Gottes kommt, seine Mitarbeiter, dann kann das schließlich zu einem völligen Abfall führen. Das ist ein gefährlicher Weg. Der zweite Punkt heißt, Gott hat Möglichkeiten genug. Gott hat Möglichkeiten genug. Elia ist geflohen vor der Königin und hat doch den König der Welt auf seiner Seite. Er flieht, er liegt unter einem Wacholder und möchte nur noch sterben. Aber Gott lässt seine Leute nicht fallen. Gott hat zum Glück Möglichkeiten genug. Gott greift ein. Gott kümmert sich selbst um seinen müde gewordenen Knecht. Wie er das macht? Er hat viele Möglichkeiten, aber er zieht nicht dauernd die spektakulären aus der Tasche, sondern er tut zunächst mal für die müde gewordenen Leute das ganz Normale. Das Unnormale ist, dass ein Engel dem Elia das Essen bringt. Dass er ihn aus dem Schlaf aufweckt, nicht um ihn zu richten, sondern um ihn aufzurichten. Und er sagt, steh auf und iss. Ganz unerwartet nüchtern ist das. Einfach nur, steh auf und iss und komm wieder zu Kräften, Elia. Manchmal kommen Leute in die Seelsorge, sind völlig fertig, innerlich und seelisch. Und was dran ist, ist eigentlich nur zu sagen, steh auf und iss. Jetzt kümmerst du dich erst einmal um deinen Schlaf und um dein Essen, um Spazierengehen und frische Luft. Und wenn du das eine Woche getan hast, dann reden wir weiter. Das kann sein. Das muss nicht immer so sein. Aber so kann es geschehen. Steh auf und iss. Da wird nicht groß auf die Schultern geklopft, wird schon wieder werden. Arme, arme Elia. Und noch ein bisschen gestreichelt. Ach, wir können das ja verstehen. Und der liebe Gott persönlich fühlt einen dann noch den Puls, ob man sich wohlfühlt oder wie schrecklich man sich fühlt. Gott versorgt seinen Knecht. Und dann kommt die nüchterne, die helfende Tat. Steh auf und iss. Und Elia tut es, dann schläft er wieder, dann kann er wieder laufen. Dann kann er erst richtig Gott begegnen, nicht vorher. Zur Seelsorge gehört auch immer die Leibsorge. Und dieses Steh auf und iss, das ist zunächst mal das ganz Normale. Viele Leute erwarten von Gott ja immer die tollsten Attraktionen, als wären wir in einem Zirkus. Gott tut zunächst mal das Normale. Komm wieder zu Kräften. Gott lässt seine Leute nicht unter dem Wacholderbeerbusch liegen, sondern er richtet Elia wieder auf. Er gibt ihm zu essen Brot und Wasser. Das kann Brot und Wasser sein. Das kann aber auch eine ganz stille Sache sein, die ein Außenstehender gar nicht erkennt. Irgendwo sagt einer ein liebes Wort und weiß gar nicht, was er damit angerichtet hat und dass er damit zum Engel, zum Boten Gottes wird. Er richtet einen auf. Irgendwo macht einer einfach einen Spaziergang und kommt zur Ruhe und kann wieder beten. Ich rede nicht dem das Wort, dass wir Gott nur in der Natur finden. Wer das meint, der soll sich dann später auch vom Oberförster beerdigen lassen. Das ist nicht gemeint. Aber wenn er in der Natur ist, dann wird das Herz etwas frei, dann findet er einen anderen Kontakt zu Gott. Und von außen merkt man gar nicht, was da eigentlich passiert ist, wie Gott jemanden aufgerichtet hat. Für Elia war diese Flucht wahrscheinlich notwendig, aber es war ein falscher Weg. Aber wahrscheinlich notwendig, denn ohne Niederlagen und Pleiten ist im Reich Gottes noch keiner gewachsen. Immer nur fröhlich aufwärts, so geht das Christenleben nicht. Ich wiederhole mich, ich weiß, ist aber so wichtig, dass ich es nochmal sagen muss. An unseren Niederlagen lernen wir und die Siege im Reich Gottes, die werden nicht erstritten, die werden erlitten. Das erste Leiden, das Leiden an sich selbst, dass man sich selbst im Weg steht und Gott so lange schon im Weg steht. Das zweite Leiden ist das Leid an den anderen. Und das dritte Leid ist das Leiden an Gott. Warum geht er diesen Weg mit mir? Da ist die Gefahr zum Selbstmitleid, zur Depression natürlich immer ganz nah. Und Gott sagt, steh auf und iss. Und Elia hätte wahrscheinlich am liebsten gehabt, dass sich alle um ihn herum versammeln und ihn streicheln. Ach du, wie geht's dir denn, du armer Kerl? Nein, steh auf und iss. Da gilt es, auf das Wort zu merken. Martin Luther hat gesagt, die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Auf das, was Gott uns zu sagen hat. Luther selbst hat so Zeit seines Lebens gelebt. Er hat gesagt, sein Leben ist eigentlich immer ein Dreiklang gewesen. Der Dreiklang Temptatio, Oratio, Adoratio, auf Deutsch Anfechtung, Gebet, Anbetung. Die Anfechtung, die ins Gebet stürzt zum Schreien nach Gott und aus diesem Schreien nach Gott dann die Antwort, die Gott gibt, die in die Anbetung Gottes führt. So war Luther. Ist es bei uns ganz anders? Ein letztes: Gnade gibt es mehr als genug. Es ist nicht dabei geblieben, dass Gott dem Elia nur zu essen gibt, sondern jetzt geht es in ein deutliches Gespräch und das ist Gericht. Gericht? Was hast du hier zu tun, Elia? Fragt Gott. Jetzt kann Elia auch wieder verstehen und aufnehmen. Und Gott fragt: Was hast du hier zu tun, Elia? Hab ich dich nicht nach Samaria geschickt und nach Judäa? Was suchst du hier in der Wüste am Horeb? Und ich könnte mir denken, dass Gott noch heute so fragt. Nicht, was hast du hier in der Kirche zu tun? Hier bist du völlig richtig. Sondern, bist du in deiner Lebenssituation da, wo Gott dich haben will? Ist das wirklich sein Plan mit dir gewesen, wo du jetzt bist? Was hast du hier zu tun? Oh, ich weiß, aus manchen Erzählungen, wie Leute von diesem Wort Gottes eingeholt worden sind, wie sie gedacht haben, sie könnten Gott abschütteln und weglaufen. Ich erinnere mich an den einen Mann, der wollte aus dem Weigelhaus in Essen, wo Wilhelm Busch das Evangelium verkündigte, weglaufen, ist weggelaufen. Bis nach New York ist er gefahren. Und der Erste, der ihm über den Weg läuft, der gibt ihm ein Traktat von Wilhelm Busch in die Hand, auf Deutsch. Und dann merkte er, ich kann vor Gott nicht weglaufen. Es hat sein Leben geändert. Was hast du hier zu tun? Und da geht es einem Elia auf, so wie es den Leuten durch die Jahrtausende hin aufgegangen ist, das ist Sünde. Wenn einer sagt, es ist genug und sich so bei Gott verabschieden will, das ist Sünde. Denn Müdigkeit, und ich sage jetzt ein hartes Wort, passt auf, ist nichts als Unglaube. Müdigkeit ist nichts als Unglaube. Und wenn einer das Recht hat zu sagen, es ist genug, dann alleine unser Herr, der uns am Ende unserer Tage sagt, es ist genug. Und der uns dann nach Hause holt, nicht hoffentlich, sondern nach Hause holt und in die Ruhe hineinholt, wo wir wirklich ewig Ruhe haben. Das ist ein anderes. Es ist genug als das, was Elia gesagt hat. Was machst du hier, Elia? Und dann weiter. Komm raus aus deiner Höhle und tritt auf den Berg. Du sollst Gott begegnen. Komm heraus. Elia verteidigt sich erst. Er wiederholt die ganze Leidensmelodie mehrmals. Ich habe geeifert, ich habe gekämpft, ich bin allein. Und da müssen doch einem normal denkenden Menschen auch die Tränen kommen, denn das stimmt ja. Und Gott sagt, komm heraus aus deinem Selbstmitleid, komm heraus aus deiner finsteren Höhle deiner Gefühle, komm heraus aus deiner Höhle der Angst. Wo hinein hast du dich geflüchtet? Komm heraus aus der Höhle des ohne mich. Wer Gott begegnen will, muss immer seine Höhlen verlassen, in die er sich hineingeflüchtet hat. Immer. Und da steht man dann auf einmal nackt und bloß vor Gott und der kennt uns durch und durch. Aber Gott kommt nicht in die Höhle. Das ist der eine Schritt, den wir tun dürfen. Und hinter vorgehaltener Hand darf ich es ja verraten, wozu er uns auch die Kraft gibt. Das wissen wir dann nur nicht. Aber dazu gibt er uns die Kraft. Wir dürfen herauskommen. Wir bilden uns immer ein, wir könnten so viel. Und in Wirklichkeit ist das alles viel weniger, als wir denken. Wir können so vieles nicht. Aber dies können wir. Heraustreten aus unserer Höhle. Das kann sogar noch ein Lazarus aus dem Grab. Es stinkt schon. Und Jesus sagt, komm raus. Und er kam raus. Komm raus aus der Höhle, in die du dich geflüchtet hast, selbst wenn du stinkst oder wenn es dir stinkt. Und weiter, herrlich hier zu lernen, wie Gott jetzt dem Elia begegnet. Da kommt Sturm, da kommt Erdbeben, da kommt Feuer. Und jedes Mal heißt es, es war nicht der Herr. Viele Missverständnisse sind an dieser Stelle zu klären. So mancher, der mit Gott rechnen will, merkt, Gott kommt nicht mit großem Getöse. Mindestens die Vorhänge müssten noch anfangen zu wackeln, wenn ich anfange zu beten. Oder die Scheiben müssten irgendwie klirren. Nee, wir sind immer nur auf laut, laut, laut eingestellt. Ja, es kann ganz laut werden für einen, wenn einem die eigene Sünde bewusst wird und wenn einem manche Lebensüberzeugung oder Lebensgebäude zusammenbrechen. Das kann so laut in uns sein, dass uns die Ohren gellen. Der Sturm Gottes. Ich wünschte mir, dass er käme wie ein Sturm über unser Leben, wie ein Erdbeben, das wir in unseren Grundfesten erschüttert würden, wie ein Feuer, das alles verzehrt und verbrennt, was nicht zu Gott passt, was Unrat ist, was uns hindert vom Reich Gottes. Ich wünschte es uns, aber es ist nicht der Herr. Gott kommt leise. Gott kommt leise. Mit einem stillen, sanften Sausen heißt es. Und da versteht Elia und Gott fragt ihn noch einmal, was hast du hier zu tun? Da kann Elia antworten. Er kommt zu uns, Gott, um mit uns zu reden. Noch einmal nicht, um uns zu richten, sondern um uns aufzurichten. Er kommt, um uns wieder stark zu machen, um uns wieder in Gang zu setzen. Und da sagt er dem Elia nichts anderes als auf sein erneutes Klagelied, geh wieder deines Weges. Geh wieder deines Weges, das heißt doch nur, mach dich wieder an die Arbeit. Geh deinen ganz normalen Gang, deinen ganz normalen Weg. Und er bekommt einen neuen Auftrag, einen neuen Blick für die Situation, in der er wirklich steht. Geh wieder deines Weges. Er braucht ihn nicht allein zu gehen. Gott selbst schickt ihn los. Und das heißt schlicht und einfach, er schickt ihn wieder an die Arbeit. Nicht wir entscheiden, ob die Arbeit, die Gott uns gibt, zu viel ist. Gott weiß besser, was für uns gut ist, als wir selbst. Gott gibt ihm einen neuen Auftrag, Könige und einen neuen Propheten zu salben. Und Gott gibt ihm den Blick für die Situation, in der er gar nicht alleine ist, wie er sich das gedacht hat, sondern, da heißt es, 7000 habe ich mir übrig behalten. Ein tröstliches Wort. Elia wusste nichts davon, aber jetzt bekam er es von Gott zugesagt. Oft genug, denkt man hier in Deutschland, wo sind denn die Christen geblieben? Was ist das für ein jämmerliches Volk? Was für eine jämmerliche Gestalt der Kirche? Was ist geworden aus dem christlichen Abendland? Und Gott sagt, ihr seid doch nicht allein. Es gibt viel mehr, die mich anbeten, als ihr denkt und sehen könnt. Ich habe mir 7000 übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Das will ich mir gerne von ihm sagen lassen. Dass wir nicht verzagen und denken, wir sind hier ganz allein. Nein, Gott hat noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baalim unserer Zeit. Das gibt's auch heute. So viel, dass wir getrost sein dürfen und kämpfen und weitermachen dürfen. Noch ist Deutschland nicht verloren, auch Österreich nicht. Noch hat Gott sein Volk mitten in unseren Völkern. Und dann schickt er den Elia los. Und Elia gewinnt einen Freund, den Elisa, sein späterer Nachfolger. So ist das, wenn Gott uns nicht alleine lässt, sondern dann auch immer jemanden zur Seite stellt. Es ist genug. Erstens, auch der Stärkste hat einmal genug. Zweitens, Gott hat Möglichkeiten genug. Und drittens, Gnade gibt es mehr als genug. Amen.